Hauptsache gesund, das ist die Themenreihe unserer Predigt über den Titusbrief. Gesundheit ist nicht nur die Abwesenheit von Krankheit, Gesundheit ist vielmehr die Anwesenheit von Hoffnung. Das war das Thema der ersten Predigt über den Titusbrief. Heute geht es um eine Gesundheit, die wir finden, wenn wir unsere Lebensphase, in der wir sind, bejahen und gestalten. Die Jungen und die Alten. Die Männer und die Frauen, wie Altersphasen zum Gewinn werden. Das ist unser Thema heute. Ich will euch mal den Titusbrief als Ganzes vorstellen und zeigen. Bitte blendet doch schon mal die nächste Folie ein. Drei Kapitel, 956 Wörter in der Übersetzung von Luther 1984. Da braucht man keine 10 Minuten und hat den ganzen Brief einmal gelesen. Und jetzt markiere ich euch mal alle Wörter, die Gesundheit umschreiben. In der Luther-Übersetzung ist es das Wort gesund und heilsam. Zweimal das gleiche Wort im griechischen Text. 6-mal wird dieses Wort gebraucht und angewendet. Und wenn man dann noch den Begriff Heiland dazu nimmt, nächste Folie, dann geht es in diesem Brief 10-mal um das Thema Heil, Gesundheit, heilsam. Der Heiland macht heil. Und Rettung ist nicht nur auf die Ewigkeit bezogen, irgendwann mal später, sondern auch auf dieses Leben. Rettung aus krankmachendem Denken und Verhalten. Deswegen das Thema beim Titusbrief. Titus war also sozusagen im Gesundheitswesen tätig. Paulus hat das Lehrbuch dazu geschrieben und die Weisheiten, die kommen von Gott. Und diesen Weisheiten gehen wir jetzt weiter nach und fragen, wie ist das mit den Haltungen, die wir haben in den verschiedenen Altersphasen? Titus soll die Alten und die Jungen, Männer wie Frauen, ermahnen. Ich lese uns diese Verse aus dem Kapitel 2 mal vor. Was immer du sagst, soll der gesunden Lehre entsprechen. Lehre die älteren Männer selbst beherrscht, vorbildlich und besonnen zu leben. Sie sollen einen starken Glauben haben und liebevoll und geduldig sein. Genauso, also in der gleichen Art und mit der gleichen Zielrichtung, sollst du auch die älteren Frauen lehren, ihr Leben so zu führen, wie es sich für jemanden gehört, der dem Herrn dient. Sie sollen nicht herumgehen und tratschen. Sie dürfen keine Trinkerinnen sein. Stattdessen sollen sie anderen zeigen, was gut ist. Anscheinend war das damals das Thema. Die älteren Frauen sollen die jüngeren Frauen anleiten. Sie sollen sie anleiten, ihre Ehemänner und auch ihre Kinder zu lieben, besonnen und anständig zu leben, ihren Haushalt gut zu versorgen, freundlich zu sein und sich ihren Ehemännern unterzuordnen. Damit das Wort Gottes nicht gelästert werde. Genauso sollst du die jungen Männer dazu auffordern, in jeder Hinsicht besonnen zu sein. Und du selbst sei ihnen in allem ein gutes Vorbild. Boah, eine Menge drin in diesem Text. Was finden wir gut bei dieser Aufzählung? Gut finden wir stark im Glauben, liebevoll, geduldig, nicht tratschen, nicht alkoholsüchtig, die Kinder lieben, freundlich sein, sind wir sofort dabei, das unterstützen wir. Dann gibt es so ein paar Dinge, die sind vielleicht weniger angenehm. Selbstbeherrscht sein, Vorbild sein, besonnen, andere anleiten, die Ehemänner lieben. Ich habe es mal hier eingeordnet. Tatsächlich spricht doch in unserer Gesellschaft kaum einer von uns Männern. Ja? Ich wollte es mal so erwähnen, ja. Was sehen wir in diesem Text eher kritisch und sagen, was ist denn das? Die Frauen sollen sich ihren Männern unterordnen und sie sollen den Haushalt gut versorgen. Ohoho. Das klammern wir jetzt mal aus, ja? Ich will heute nicht über das Rollenverständnis von Männern und Frauen sprechen, dann geht all das andere in dem Text so schnell unter, da kann man sich ja lange drüber streiten. Ich denke, jede Beziehung braucht da ein geklärtes Verhältnis zueinander, wie denn die ganzen Dinge laufen. Und wenn wir unsere Identität als Mann und als Frau finden, dann wird das auch in der Beziehung sich gut entwickeln. Aber das ist heute nicht das Thema, ja? Legt es jetzt mal innerlich ab und regt euch darüber nicht auf. Geht jetzt mal diese Aufzählung so für euch ganz persönlich durch. Und wenn du sagst, das läuft bei mir recht gut, dann mach mal innerlich so einen Haken dran. Zurück, die Aufzählung, ja. Jetzt geht es nochmal durch und wenn du sagst, oh, das läuft bei mir eigentlich nicht so gut, da habe ich echt ein Problem, da bin ich sehr herausgefordert, dann kreuz das mal innerlich so an. Und merk dir es, das wäre eine Aufgabe. Jetzt geht das Ganze nochmal so gedanklich durch. Und wenn du sagst, das sehe ich aber ganz anders, was hat denn der Paulus da geschrieben? Dann mach gedanklich mal so ein Ausrufezeichen dahinter. Und dann mache ich dir Mut, dreht genau mit diesem Punkt mal in eine richtige Auseinandersetzung. Was das denn bedeuten könnte? Und lass dich vielleicht mal so darauf ein, dass du sagst, ich gehe dem einfach gedanklich mal nach und frage mich, auch wenn es mir nicht passt, was könnte sich positiv dadurch verändern, wenn ich das so mal angehen würde? Habt ihr es? Okay, Amen, das reicht für heute. Dann habt ihr genug zu tun. Nein. Oh, wir sind schon herausgefordert. Aber jetzt kommen wir genau zu den Altersphasen, die Paulus hier anspricht. Paulus unterscheidet ja ganz bewusst die Alten und die Jungen und sagt, jeweils gibt es besondere Eigenschaften, Verhaltensweisen und auch eine besondere Verantwortung in der jeweiligen Lebensphase. Wer gesund und versöhnt leben will, der hat keine andere Möglichkeit, als seine jetzige Lebensphase anzunehmen und daraus zu machen, was sie sein soll. Wenn du dir den Satz behältst, hast du schon ganz viel. Gesundheit heißt, ich nehme wahr, in welcher Lebensphase ich jetzt bin. Ich bejahe diese Phase und mache aus meinem Leben genau das, was in diese Lebensphase hineingehört. Wer seine Lebensphase nicht annimmt, der lebt sich krank. Und wer seine Lebensphase nicht annimmt, bringt auch die anderen um ihn herum um den Gewinn, den er für andere sein könnte. Romano Guardini, ein Religionsphilosoph und Theologe, hat die Lebensphasen beschrieben in seinem Aufsatz »Die Lebensalter«. Ich gehe die jetzt mit euch einfach mal so durch. Vom Alter her werdet ihr sofort wissen, wo ihr hingehört, aber vielleicht nicht unbedingt von dem, was in diese Phase reingehört. Er startet mit der ersten Phase im Mutterleib. Dazu braucht es keine Ermahnung, da hat Paulus in seinen Briefen nichts erwähnt, was man denn diesen Kindern sagen soll. Das läuft einfach so. Die Kinder machen, was sie wollen und es ist richtig. Tolle Phase, oder? Und dann beschreibt Guardini jeweils den Wechsel von einer in die nächsten Phase und er sagt, da gehört eine Krise dazu. Krise bedeutet Scheidung oder Werten. Das heißt, ich bewerte in dieser Krise neu, wo ich herkomme und wo es hingeht und ich scheide mich von dem Alten, damit ich in das Neue einsteigen kann und im Neuen leben kann. Vom Alter her laufen all diese Phasen nacheinander ab. Ohne dass ich es beeinflussen könnte. Ich werde halt einfach älter. Aber mit dem, wie ich sie lebe, ist es meine Entscheidung, ob ich diese Phase jetzt annehme oder ob ich sie ablehne. Das bedeutet, ich kann von meinem Alter her in einer anderen Phase sein als von meiner Haltung. Das ist schwierig. Denn dann bin ich nicht im Einklang mit mir selbst. Ich bin auch nicht im Einklang mit meinen Möglichkeiten. Ich bin auch nicht im Einklang mit meinen Grenzen. Und damit bin ich auch nicht im Einklang mit den Menschen um mich herum. Gesund zu leben könnten wir so definieren, dass ich in jeder Lebensphase, in der ich jetzt bin, in dieser Lebensphase zu Hause bin. Und wenn ich älter werde, bin ich in der nächsten Phase zu Hause. Und ich wohne dort. Ich richte mich in dieser Lebensphase ein und ich entfalte mich genau in dieser Phase. Die erste Phase im Mutterleib, dann kommt die erste Krise, wir nennen das auch Geburt. Das Kind löst sich aus dem Lebensbereich der Mutter. Es muss einsteigen in ein eigenständiges neues Leben. Jetzt muss es alleine atmen und die Augen aufmachen und gucken und essen. Es wird nicht mehr automatisch versorgt. Eine völlig neue Lebensphase. Ich glaube, radikaler werden wir die Krise nicht mehr erleben als bei der Geburt. Wir kriegen es allerdings nicht so doll mit. Die zweite Phase, 0 bis 12 Jahre, schreibt Guardini, das ist die Kindheit. Geprägt von Spielen, Gestalten, einfach Leben. In diese Phase gehört sogar eine gesunde Selbstzucht dazu. Es gibt Kinder, die können in einer bestimmten Lebensphase nur sich selbst sehen. Oh. Hat, oder? Und Paulus, der weise Mann, hat jetzt nicht gesagt, er mahnt diese Kinder zur Besonnenheit. Können die gar nicht. Gehört in die Phase gar nicht rein. Er mahnt sie dafür zur Entwicklung, zum Lernen, belohnt ihren Forscherdrang, wenn sie neue Dinge entdecken und manches dabei kaputt geht. Ja, ist nicht so schön, aber sie haben Neues entdeckt. Das gehört in diese Phase dazu. Und dann kommt die nächste Krise, Pubertät. Heraus aus der Abhängigkeit von den Eltern, von den Institutionen. Rebellion ist angesagt in dieser Phase. Es kommt zu einer individuellen Selbstbehauptung. Ich bin ich. Und das Kind löst sich von den Prägungen der Eltern, der Gemeinde und es findet zu begründeten Haltungen. Diese Phase darf rebellisch sein, unbequem für die anderen, herausfordernd, provozierend, kräftemessend, kritisch. Vor allem für die anderen ist diese Phase ein großes Übungsfeld in Geduld und Besonnenheit. Und das sagt Paulus ja, ihr Alten, das braucht ihr. Also seid froh, wenn ihr solche Teenager habt, die bringen euch bei, wie man besonnen leben kann. Tolle Chance, ja? Die Krise Pubertät, die führt hinein in die nächste Phase, die jetzt Paulus hier im Brief direkt anspricht, der junge Mensch. Er teilt es ein zwischen 15 und 28 Jahren und diese Phase ist gekennzeichnet von einem starken Elan, von aufstrebendem Leben, die erste Liebe, Berufswahl, große Entscheidungen stehen an. Zu dieser Phase gehört aber auch der Mangel an Wirklichkeitserfahrung. Kann in diesem Alter ja auch noch nicht anders sein. Und darum braucht dieses Alter ganz besonders die Erfahrung der Älteren, der Alten. Die will es nicht unbedingt haben, das ist ein Problem, ja? Aber sie braucht es. Und wenn sie durch die Pubertät gut durchgekommen sind, werden sie tatsächlich danach auch fähig, diese Erfahrung in ihr Leben aufzunehmen und einzubauen. Deswegen ist es gut, wenn die Pubertät irgendwann zu Ende geht und nicht sich durchzieht bis 40. Was würden wir jungen Menschen heute mitgeben? Wir würden sagen, wir geben euch eine gute Richtung mit. Wir zeigen euch mal, wie es werden könnte. Ein Ziel, einen Sinn. Die Alten könnten diesen jungen Leuten auch mitgeben, dass sie ihren Stolz ein Stück in den Griff kriegen und nicht meinen, wir schaffen das. Eine größere Perspektive aufzeigen. Paulus nennt es, was er von diesen jungen Leuten fordert, Besonnenheit in allen Dingen. Wow. Das ist eine harte Nuss, die man zu knacken hat in diesem Alter. Aber wenn sie geknackt wurde, kann man mit all der Kraft, die man hat, in Verbindung mit der Besonnenheit eine richtig gute Richtung einschlagen und stark werden für viele andere. Dann kommt es zur Krise. Die Krise heißt der Konflikt zwischen Ideal und Real. 28 bis 31 Jahre. Ordnet euch ein, vielleicht seid ihr gerade dort. Die jungen Leute haben solche hohen Ideale, die sie einbringen wollen, und dann auf einmal stößt es auf die Realität und sie merken, boah, es haut so nicht hin. Damit muss man umgehen lernen. Selbst Joschka Fischer hat es geschafft. Seinen ersten Amtseid hat er beim Landtag in Hessen in Turnschuhen und Jeans geleistet. Das war eine Provokation, also ich würde fast sagen, das war so ein bisschen Pubertät noch so in dieser Phase. Realität und Ideal, sie hatten was vor, sie wollten etwas verändern. Und später hat er mit seiner Partei, mit seiner pazifistischen Partei, den ersten Militäreinsatz Deutschlands im Ausland beschlossen. Boah, ideal und real, irgendwann stößt das aufeinander und wir müssen einen Weg finden, Krise. Sind wir durch diese Krise durch, kommen wir in die vierte Phase, der mündige Mensch, 31 bis 45 Jahre. Oh, es tut gut, oder, wenn du in dem Alter bist, jetzt hast du es gehört, mündig. Guardini sagt, der Mensch hat in sich selbst und in seiner Gesinnung und in der Wirklichkeit Fuß gefasst. Das ist noch nicht euer Stichwort, ja? Fuß gefasst in sich selbst, in seiner Gesinnung und in der äußeren Wirklichkeit angekommen. Der Charakter ist ausgebildet, seine Identität als Mann, als Frau. Es entstehen Traditionen, in denen wir leben. Das ist die Phase des Gründens und es ist die Phase des Verteidigens. Eine starke Phase. Die kommt in die Krise. Und wir nennen diese Krise Midlife Crisis. Ah, die ist schon bekannt, oder? 45 bis 50 Jahre. Jetzt werden immer deutlicher die Grenzen der eigenen Kraft. Es läuft nicht mehr ganz so. Es geht nicht mehr immer nur aufwärts. Es gibt eine gewisse Ermüdung. Das Dasein bekommt den Charakter des Bekannten. Ach, so viel Neues ist jetzt nicht mehr zu erwarten. Der Blick wird schärfer auf das, was geht und was nicht geht, aber das Herz vertraut immer weniger, weil es immer mehr denkt, ich weiß doch schon, wie es läuft. Das kenne ich schon, ist ein Satz in dem Alter, der die Jungen auf die Palme bringt. Das haben wir alles schon durch. Das hilft weder dieser Lebensphase noch den Jungen. Midlife Crisis. Welche Wege gibt es in dieser Krise? Ich nenne das mal, weil das doch so auch vielleicht noch einige von uns betrifft. Das erste ist, ich kann immer ablehnen. Ich kann die Veränderung ablehnen, kann gewaltsamen Optimismus zeigen. Oh, meine Kraft geht noch aufwärts. Ich bin im Fitnessstudio und es wird noch besser. Ablehnung. Das kann aber auch ausbrechen bedeuten und sagen, ich lasse das alles hinter mir, ich stürze mich in neue Abenteuer, ich kaufe mir jetzt eine Harley. Ihr merkt, ich habe diese Krise schon durch, ich habe die Harley seit etwa 6, 8 Jahren, okay. Man stürzt sich in neue Risikosportarten, man macht eine Alpenüberquerung mit dem Fahrrad. Oh ja. Das ist, wenn man hier die Veränderung ablehnt, aber ihr wisst ja, inzwischen habe ich ein E-Bike, also ich habe es akzeptiert. Oder man geht in diese Krise, durch diese Krise durch und sagt, ich resigniere, das Leben lasse ich laufen, es hat ja keinen Sinn, es wird nicht besser. Okay, so ist es halt. Oder ich kann sagen, ich bejahe es, ja, das ist jetzt so. Es wird auch nicht mehr anders werden, die Kraft wird nicht mehr stärker. Aber ich werde neue Werte für mein Leben finden, die es lebenswert und gut machen. Und darin kommen wir in die nächste Phase, der reife Mensch, 50 bis 63 Jahre. Handzeichen, wer ist dabei? Nein, nein, nein. Der reife Mensch. Gardini sagt, es ist ein Mensch, auf den sich das Dasein verlässt. Also nicht der sich auf das Dasein verlässt, sondern das Dasein, das Leben verlässt sich auf ihn. Boah, was für eine Sache, oder? Da steckt eine Beständigkeit drin, da steckt eine Treue drin. Da steckt auch eine Unabhängigkeit drin vom augenblicklichen Erfolg. Der lässt sich nicht mehr so leicht frustrieren, es läuft nicht so. Ja und? Ich mach weiter, ich bin treu. Der reife Mensch. Die Grenzen werden enger. Die Kraft nimmt merklich ab. Aber die Persönlichkeit nimmt mächtig zu. Die Stärke. Das Ganze führt hinein in die Krise. Loslösung, 63 bis 67 Jahre. Der Lebensbogen sinkt wirklich ab. Man wird sich bewusst, jetzt steht eine 6 davor. Ich habe mehr hinter mir als vor mir. Jetzt gewinnt das Frühere an Bedeutung. Und das Jetzige wird leichter vergessen. Und wenn wir uns in diesem Alter treffen, dann erzählen wir gerne, weißt du noch damals? Ihr Jungen, regt euch nicht auf, das ist so, das gehört zu dieser Phase einfach dazu, müsst ihr aushalten. Loslösung. Ich kann in dieser Krise sagen, ich lehne das ab und ich erkenne es nicht an, dass mein Lebenskraft abnimmt und ich klammere mich an das Alte. Ich kann kapitulieren und mich in den Alltagstrott reingeben oder ich kann mündig werden und es annehmen mit den Grenzen und mit den Stärken, die da drin liegen. Wenn ich das tue, komme ich in die Phase 6, der weise Mensch. Es klingt immer besser, oder? Mensch, die Alten sind so zu beneiden. Der weise Mensch, 67 bis 80 Jahre. Das ist der, der um das Ende weiß, um die Endlichkeit weiß und sie auch angenommen hat. Das ist der Mensch, der im Bewusstsein des Ewigen lebt. Einer, der transparent sein kann mit dem, was auch nicht mehr geht. Der unterscheiden kann und der ein gutes Urteilsvermögen hat, wo die Dinge liegen. Das ist der, der viel Wissen hat und viel Erfahrung. Aber wenn Wissen und Erfahrung allein bleiben, führt das immer in die Skepsis hinein. Was wollt ihr da schon wieder machen? Was habt ihr jungen Wilden schon wieder vor? Wissen und Erfahrung allein lassen mich schnell zu einem Blockierer werden. Ich weiß es ja, ich habe die Erfahrung, braucht ihr nicht probieren. Aber Wissen und Erfahrung und die Bereitschaft, sein Leben für die anderen jetzt einzusetzen, das führt zur Weisheit. Wenn ich nicht blockiere, sondern das, was mir gegeben ist, ich hineingebe für die anderen. Die Krise 6 heißt dann weniger werden. Das ist das, was immer kommt. Und wir kommen in die Phase des alten Menschen ab 80 Jahre. Und der bereitet sich vor auf die letzte große Krise, das ist das Sterben. Diese Phase hat eine Würde, die von innen kommt. Wir haben es gesehen bei Wilhelm und bei Waltraud. Die Kräfte zerfallen. Die Abhängigkeit von anderen nimmt immer mehr zu. Wohl dem, der es annehmen kann und sagt, wir gehen dann in betreutes Wohnen, wir gehen die nächsten Schritte, ich nehme diese Phase an. Und diese Phase kommt in die Krise des Sterben, aber dann ist nicht das Ende, sondern dann kommt die achte Phase, das ist der ewige Mensch. die kommt. Auf die gehen wir auch zu. Und du befindest dich jetzt in irgendeiner dieser Phasen. Vom Alter her ist es klar, doch bist du auch von deiner Reife und von deiner Haltung in dieser Phase angekommen? Auf Kreta, dort lebte Titus und dort hat Paulus den Brief hingeschrieben, da waren wohl Leute, die in ihrer Lebensphase nicht verwurzelt waren. Und sie lebten etwas anderes als das, was dort schon gereift sein sollte. Und deswegen schreibt Paulus, ermahne die alten Männer und ermahne die jungen Männer und Frauen, dass sie in ihrer Lebensphase ankommen. Dass sie die Pubertät endlich zurücklassen. Dass sie aus der Midlife-Crisis endlich hineinkommen in die Reife des Menschseins. Dass sie in der Phase des Alters so weit kommen, dass sie den Jungen das mitgeben können, was in ihnen gereift ist. Ich weiß, dass Krisen auch wehtun. Ich weiß aber auch, dass die Krisen das Tor in eine neue Welt sind, eine Welt, die zu mir passt. Ich kann mich noch sehr gut erinnern und ich habe einen Eindruck, es war erst vor kurzem, dass ich als junger Pastor angefangen habe. Und ich habe festgestellt, heute bin ich in unserer Region in Rheinhessen der Älteste. Das ist schon was. Ich bin nicht mehr der junge Wilde, ich wäre es gern. Jetzt habe ich eine andere Aufgabe. Wir haben uns bei unserem letzten Gebetstreffen darüber unterhalten, wie das ist, als Ehepaar, als Pastor zu leben, mit Familie, mit kleinen Kindern. Und ich dachte mir, ach, das Thema interessiert mich jetzt nicht so besonders. Und dann sagte einer der Jungen, du, wie war das denn bei euch? Wie habt ihr das denn geschafft? Und da habe ich gemerkt, ich bin in einer anderen Phase. Und jetzt habe ich auch andere Chancen. Und wenn ich da ankomme, werde ich für anderen zum Gewinn. Das Beste, was Gottes Geist in dir bewirken kann, ist, dass du in deiner Lebensphase Fuß fasst. Dann können andere von dir lernen. Und das andere Beste, das Gottes Geist in dir bewirken kann, das ist, dass du deine Lebensphase dankbar loslassen kannst, wenn die Zeit gekommen ist. Und dass du hineinreifen kannst in diese nächste Lebensphase und dass deine Reife dort immer mehr zunimmt. Dazu ermahnt Paulus den Titus. Titus, was immer du sagst, es soll der gesunden Lehre entsprechen. Den Alten, sag es ganz klar. Und den alten Frauen und den jungen Männern und den jungen Frauen, sag es und sprich es aus. Ihr könnt ein Segen sein, wenn ihr in eurer Lebensphase entsprechend gereift seid und dann wird es für alle gut. Danke Wilhelm und danke Waltraud für eure Reife und das, was ihr uns mitgebt. Amen. Und jetzt singen wir, was unserer Seele wirklich gut tut. Es ist unser Gott. Lasst uns bei ihm ankommen.